Also ihr Lieben, macht's euch nicht zu gemütlich auf den neuen Stühlen. Ich habe mir hier wirklich für heute Abend ein bisschen was vorgenommen und freue mich richtig auf das Thema. Ich möchte thematisch auf unser Thema eingehen, das wir uns für dieses Jahr ein bisschen vorgenommen haben. Wir haben so diesem Jahr die Überschrift gegeben, vom Trauernden zum Tröster. Unsere Vision für dieses Jahr ist, dass Menschen in diesen Prozess reinkommen, vom Trauernden zum Tröster. Und vielleicht hole ich das gar nicht ab, weil du sagst, ein Trauernder bin ich eigentlich gar nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich ein Tröster sein will. Was ist da überhaupt mit gemeint? Vielleicht stehst du auch irgendwo dazwischen und sagst, ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin stecken geblieben. Für mich wäre es interessant, mal zu wissen, wie komme ich denn da weiter? Und ich habe uns heute Abend einen Schlüssel mitgebracht, möchte euch sagen, wie das funktioniert und um was es da überhaupt geht. Möchte das ein bisschen aufschlüsseln. Und den Schlüssel, den ich mitgebracht habe, dem habe ich den Namen gegeben, Kraft der Erneuerung. Erneuerung. Ich weiß nicht, ob jeder in diesem Begriff eine Chance sieht oder vielleicht ist es auch für euch ein bisschen unbehaglich. Ja, es gibt ja so diesen weisen Satz, never change a running system. Ja, also wenn doch alles gut ist, lass es uns doch lieber so sein, wie es ist. Aber ihr Lieben, Erneuerung gehört zum Leben dazu. Wo Leben ist, ist Veränderung. Wo Leben ist, ist Erneuerung. Und in unserem geistlichen Leben brauchen wir auch Erneuerung. Wenn unser geistliches Leben nicht permanent erneuert wird, dann stagniert unser geistliches Leben. Und wo keine Erneuerung mehr ist, in unserem Christsein, da ist geistlicher Tod. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns da ein bisschen bewusst machen, um was es da geht. Und wie kann das geschehen, dass wir erneuert werden? Was muss da erneuert werden überhaupt in uns? Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich gleich mal hier eine erste Skizze wagen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Als erstes probiere ich mal einen Kreis. Jawohl. Naja. Okay, wisst ihr, wir als Menschen, wir sind dreieinige Wesen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Was wir kennen von uns, das ist der Körper. Weil das sieht man. Und unser Körper ist das, was man als erstes wahrnimmt. Aber ist unser Körper das, was uns ausmacht? Ist das alles, was uns Menschen ausmacht? Unser Körper ist nur eine Hülle. Ja, das ist das, was man sehen kann. Aber das, was uns Menschen ausmacht, das ist viel tiefer, das ist nämlich in uns drin. Stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn Graziano und ich unseren Körper tauschen würden. Was würde da passieren? Nach 2 Minuten wird jeder merken, mit dem Graziano stimmt was nicht. Der ist irgendwie so latschig, ist der irgendwie krank? Ja. Und umgekehrt wird man sagen, was ist mit dem Helmut los? Hat er zu viel Kaffee getrunken heute Morgen? Ja, was geht da ab? Warum ist es so? Weil unser Körper mehr ist, weil unser Mensch mehr ist als nur unser Körper. Unser Mensch, unser Inneres, das hat eine Seele. Und wir sind auch Geist. Und das mit dem Geist ist am schwierigsten und man vermischt es oft, Geist und Seele, und verwechselt es oft. Manche glauben auch gar nicht, dass es sowas gibt wie einen Geist, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es einen Geist gibt. Und warum ich davon überzeugt bin, ist, weil ich meine Bibel kenne. Und die Bibel sagt ganz klar, dass wir geistliche Wesen sind. Gleich in der Schöpfungsgeschichte wird es deutlich. Und da lesen wir, dass es heißt, Gott ist Geist. Und im Neuen Testament sagt die Bibel, wer Gott anbeten will, muss es im Geist und in der Wahrheit tun. Und in der Schöpfungsgeschichte lesen wir auch, dass Gott das Bedürfnis hatte, einen Gegenüber zu haben. Jemand, den er lieben kann. Und deswegen hat er den Menschen erschaffen. Er wollte ein Wesen, mit dem er Beziehung haben kann. Und wir lesen, das steht, Gott schuf den Mensch nach seinem Bilde. Wenn also Gott Geist ist, dann sind wir Menschen auch Geist, geistliche Wesen. Wir sind Ebenbild von Gott. Gott ist Geist und wir sind geistliche Wesen. Und es wird auch geschrieben, dass Gott seinen Lebenshauch in den Menschen, seinen Geist reinhauchte. Das heißt, er hat unseren Geist geschaffen und zu diesem Zeitpunkt dann auch zum Leben erweckt. Und dieser Geist, das ist dieser Bereich in uns, der Beziehung zu Gott haben kann. Beziehung zu Gott ist durch unseren Geist möglich. Aber es gibt da ein Problem. Weil wenn das so wäre und wenn jeder Mensch so einfach Beziehung zu Gott haben würde und könnte, dann werden ja alle Menschen irgendwie Beziehung zu Gott haben. Und das ist aber nicht so. Ja, alle, wie wir sind, wissen und kennen Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Was ist da passiert? Passiert ist einfach ein Crash. Der Mensch hat diese Beziehung verspielt. Der Mensch hat die Beziehung zu Gott verloren durch Sünde. Der Mensch hat sich einfach nicht an die Spielregeln gehalten, die Gott festgelegt hat. Und damit hat der Mensch diese Beziehung verspielt und dieser Geist war tot. Und so ist jeder Mensch, wird eigentlich geboren mit einem toten Geist. Und dieser Geist, der muss erneuert werden. Und deswegen ist mir das so wichtig heute Abend, dieses Thema Erneuerung. Und das möchte ich euch versuchen klarzumachen, dass unser Geist erneuert werden muss, weil er tot ist. Und die Frage ist, wie kann das geschehen? Wie kann unser Geist erneuert werden? Das ist übrigens dieser Moment des Trauernden. Ein Mensch ohne Gott ist einfach arm dran. Und der Mensch weiß, dass da was verloren gegangen ist. Der Mensch spürt es. Wir haben das letzte Woche so toll gehört von Pastor Richard Krüger, der darüber gelehrt hat und auch gepredigt hat. Der Mensch ist auf der Suche, diese Leere, diesen verloren gegangenen Geist wieder zu füllen. Da ist irgendwas, was fehlt und man versucht es wieder lebendig zu machen. Mit Ersatz, mit irgendwas, was glücklich macht. Der Mensch ist auf der Suche, aus diesem Stadium des Trauernden rauszukommen, wieder glücklich zu werden. Also nochmal die Frage, wie kann es geschehen, dass dieser Geist wieder erneuert wird, dass dieser Geist wieder lebendig wird? Und die Antwort ist durch Wiedergeburt. Vielleicht ist das jetzt ein Begriff, den hörst du zum ersten Mal. Wiedergeburt? Hört sich irgendwie nach Reinkarnation an. Wo bin ich hier gelandet? Wiedergeburt, wie kann ein Mensch neu geboren werden? Hallo? Diese Frage hat sich übrigens schon mal jemand gestellt. Vor 2000 Jahren. Dieser Mensch hieß Nikodemus. Der hat sich nämlich mit Jesus unterhalten und hat Jesus gefragt, sag mir mal, wie kann ich ewiges Leben haben? Und Jesus sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Ich habe die Bibelstelle dabei, in Johannes 3, könnt ihr das nachlesen. Vers 5, da sagt Jesus, ich sag dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Wir können sehr gut damit umgehen, mit dem natürlichen Leben. Wir wissen, wie natürliches Leben entsteht. Ich war selber zweimal live dabei, als natürliches Leben entstanden ist. Ich habe natürliches Leben gezeugt und war dabei, als Leben geboren wurde. Natürliches Leben. Meine Tochter sitzt hier. Was für ein Leben. Wir wissen, wie natürliches Leben entsteht. Und die Frage ist, wie entsteht geistliches Leben? Und Jesus sagt, du musst von Wasser und Geist. Dein Geist kann nur erneuert werden, wenn er von Geist Gottes wiederbelebt wird, von Geist Gottes neu erneuert wird. Und im Laufe der Unterhaltung kommt Jesus dann in Vers 16 auf den Punkt, und das ist ein Vers, den sollte man einfach auswendig wissen, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Erneuerung unseres Geistes, die Wiedergeburt, kann nur geschehen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Wenn unser Geist erneuert wird durch Jesus Christus. Das ist ein Akt der Entscheidung. Und wenn ich von Erneuerung rede, dann ist ein Punkt ganz wichtig. Erneuerung hat immer etwas mit Entscheidung zu tun. Und die Erneuerung unseres Geistes ist ein Akt der Entscheidung, nämlich die Entscheidung, ich will Jesus gehören. Muss diese Wiedergeburt erneuert werden? Muss das irgendwie wieder aktualisiert werden? Was denkt ihr? Die Wiedergeburt ist ein einmaliger Akt. Wenn Gottes Geist in dir wohnt, dann kann dir das niemand mehr nehmen. Ab dem Zeitpunkt nimmst du Gottes Kindschaft an. Ab diesem Zeitpunkt bist du Erbe. Und Paulus, der schreibt im Römerbrief sogar, Römer 8, Vers 38, nichts kann dich trennen von Gottes Liebe. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas. Wenn dein Geist erneuert ist, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du wiedergeboren bist, dann kann dir das niemand mehr rauben. Vielleicht denkst du, naja, aber ich kenne da Leute, die sind schon irgendwie wieder weg von Gott. Ja, natürlich. Man kann sich von Gott entfernen. Da gibt es die schöne Geschichte in der Bibel vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der irgendwann entscheidet, ich will mein eigenes Leben leben. Und der einfach weggeht vom Vater, von dieser Beziehung zu seinem Vater. Eigentlich ein gutes Leben gehabt, alles was er brauchte, aber er hat sich entschieden, sein eigenes Leben zu leben. Weg vom Vater. Und er ist ausgezogen und hat sein Erbe verspielt. Und so können wir das auch machen. Wir können unser Erbe verspielen. Wir können es aufgeben. Aber wir bleiben trotzdem Kinder Gottes. Der Vater bleibt trotzdem unser Vater und wir können jederzeit wieder umkehren. Und Erneuerung heißt in diesem Moment Umkehr. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Die meisten von uns heute Abend, die sind ja wiedergeboren. Aber kann es sein, dass es da so verschiedene Beziehungsstadien gibt? So verschiedene Beziehungslevel in der Beziehung mit Gott? Kann es sein, dass man da vielleicht doch so ab und zu mal an seiner Beziehung ein bisschen arbeiten muss? Mir seit einigen Wochen geht mir ein Vers nicht mehr aus dem Kopf. Der kam mir irgendwann, ist mir der einfach so in den Kopf gegangen. Ein Vers, den kenne ich. Und dieser Vers heißt, habe deine Lust am Herrn. Das steht in den Psalmen. Und ich kau diesen Vers seit mehreren Wochen. Ich glaube schon Monate. Habe deine Lust am Herrn. Diesen Begriff Lust haben, den finde ich so tief. Wisst ihr, wenn ihr mich fragt, liebst du Jesus? Es war toll, wie die Corinna das gesagt hat. Ja, ich liebe Jesus. Dienst du Jesus mit Freuden? Ja. Wie sieht es aus mit deinen, mit Bibellesen, mit Beten? Hey, alles super, alles läuft. Ist Jesus das Zentrum in deinem Leben? Ja. Hast du Lust am Herrn? Oh, warte mal. Ich finde es interessant, so diese Dimension, Lust am Herrn. Wisst ihr, man kann viele Sachen gern haben. Ja, zum Beispiel, man isst gern Eis. Ich habe euch mal ein Eis mitgebracht. Aber kennt ihr diesen Moment, ja, ihr habt ihn gerade erlebt, wenn man Lust kriegt auf Eis? Ja, so dieser Moment, oh, habe ich jetzt Bock auf Eis. Ja, das ist tiefer als, ja, ich esse gern Eis. Versteht ihr, was ich euch sagen will? Oder so im Sommer. Mann, hab ich Durst, jetzt eine Cola. Jetzt eine kalte Cola. Das wäre was. Jetzt so Lust auf eine kalte Cola. Und dann fühlt man schon, man kann sich's vorstellen, wie es schmeckt. Ja, es entsteht schon dieser Oder ich hab so Lust auf Urlaub. Wie schön wäre das, wenn man sagen könnte, hey, morgen, wenn ich aufstehe, ich gehe nicht ins Geschäft, sondern ich fahre nach Sizilien. Ich hab so Lust. Und wie ist es mit deiner Beziehung zu Gott? Ist es so dieser Moment, wo du sagst, in Gottesdienst gehen, ich habe so Lust auf Gemeinschaft mit Jesus, auf diese Zeit, auf diese intime Zeit mit ihm. Mich hat es so angesprochen, die Predigt von Graziano vor 2 Wochen, Intimität mit Gott, das ist genau das Gleiche. Ja? Ich drück's nur anders aus. Es gibt da verschiedene Beziehungsstadien. Und ich habe ein Bild gefunden, das hat mich so angesprochen, weil ich finde, das drückt so ein bisschen was aus. Dieses Kind, das betet nicht, weil es beten muss, oder? Irgendwie, man hat das Gefühl, das hat richtig Lust, mit seinem Vater zu sprechen, mit Gott im Himmel zu sprechen. Und das ist das, was mich bewegt, wo ich mich selber reflektiert und wo ich mir wünsche, Herr, erneuer mich, ich möchte diese Lust an dir haben. Diesen Bock, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und vielleicht geht es dir auch so, ja, dass du da dein Beziehungsstadium einfach mal überdenken musst und vielleicht hast du auch diese Sehnsucht nach Erneuerung, diesem Beziehungsstatus. Beziehungsstatus ist übrigens eine coole Sache. Die jungen Leute auf Facebook, für die ist das ganz wichtig, Beziehungsstatus. Also zu meiner Zeit war das so, wenn man mit einem Mädchen angebandelt hat, dann hat man es gefragt, willst du mit mir gehen? Heute sagt man, willst du deinen Beziehungsstatus ändern? Ja, vielleicht ist es dran, dass du mal wieder an deinem Beziehungsstatus mit Gott arbeitest. Übrigens, dieser Vers, der geht noch weiter. Habe deine Lust am Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ja, also das ist eine Wechselbeziehung. Gott hat Gutes mit uns vor. Es ist nicht so, dass er das erwartet und dass das so eine Bedingung ist, sondern Gott möchte uns das einfach geben. Und er freut sich, wenn wir diese intime Beziehung, diese Lustbeziehung zu ihm haben. Erneuerung unseres Geistes. Okay, ich möchte einen Schritt weitergehen. Wie sieht es mit unserer Seele aus? Unsere Seele, das ist ja der Bereich unseres Verstandes. Da sitzt unser Wille, unsere Persönlichkeit, unser Charakter. Das ist das, was uns ausmacht. Braucht unsere Seele auch Erneuerung? Manche vermischen das auch ein bisschen. Geist und Seele, ja, das wird so oft in einen Topf gepackt. Aber im Hebräerbrief kann man genau nachlesen. Das Wort Gottes ist scharf wie ein Schwert und vermag Geist und die Seele zu trennen. Das sind 2 Paar Schuhe. Geist ist das, was Gott in uns bewirkt. Und die Seele, das ist unser Sitz des Verlangens, unserer Wünsche, also unsere Psyche, unsere Gefühle, unsere Emotionen. Und das steht in dem Zusammenspiel mit unserem Körper. Unsere Augen sind das Fenster zu unserer Seele. Und der Pastor Richard Krüger, der hat es in dem Seminar auch so deutlich gemacht, oder in seiner Predigt, das muss in seiner Predigt gewesen sein, ich habe mir die extra angehört. Da beschreibt er so dieses Foto von Menschen, die irgendwie auf einer Party sind, ja, die scheinbar glücklich sind, und er sagt, aber irgendwas stimmt in dem Foto nicht. Und er hat das Foto reduziert auf die Augen, und die Augen haben verraten, dass dieser Mensch nicht glücklich ist. Unsere Augen verraten, wie es in unserer Seele aussieht. Und die Augen sind oftmals auch der Ursprung für unsere Handlungen, für unsere Gedanken. Und Gott will auch unsere Seele verändern und erneuern. Und im Gegensatz zu unserer Wiedergeburt, die Wiedergeburt ist ein Akt, der geschieht. Aber die Erneuerung unserer Seele, das ist ein dauernder Prozess. Die Veränderung unseres Lebens in der Nachfolge Jesu, Jesus ähnlicher werden, das ist nicht zack, ich bin bekehrt und jetzt bin ich vollkommen, bin quasi wie Gott. Nee, eben nicht. Sondern wir haben immer noch unseren eigenen Willen. Und das hat Gott bewusst so gemacht. Er wollte uns nicht zu geistlichen Maschinen machen, die ihm nachfolgen und sondern wir haben unseren eigenen Willen und wir können uns immer wieder neu entscheiden. Und da steckt eine Riesenherausforderung für uns, weil wir uns regelmäßig mit unserem Geist anlegen, weil wir uns regelmäßig hier im Konflikt befinden. Der Paulus schreibt es im Galaterbrief: Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begierden gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begierden gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wisst ihr, unser veränderter Geist, der hat Göttliches im Sinn. Aber unsere menschliche Natur hat Menschliches im Sinn oder Fleischliches im Sinn. Der Geist Gottes in uns sagt, vergib. Und was sagt unsere menschliche Natur? Fühlst du den Schmerz? Rächt dich, zahl's heim. Der Geist Gottes in uns sagt, gib großzügig, ich versorge dich. Und unsere menschliche Natur sagt, Moment, was weg ist, ist weg. Langsam, bleib vernünftig, nichts überstürzen. Der Geist Gottes in uns sagt, ich liebe dich. Ich habe großartige Pläne mit dir vor. Und die menschliche Natur sagt in uns, das Fleisch sagt, oh, denk an die Vergangenheit. So oft bist du enttäuscht worden. Als es drauf ankam, war dann doch niemand da. Man hat dich im Stich gelassen. Erwarte lieber nicht zu viel, dann wirst du nicht enttäuscht. Geist Gottes in uns sagt, fürchte dich nicht. Und was sagt unsere menschliche Natur? Oh, wie wird es morgen werden? Die Arbeit. Ich muss bei meinem Chef vorsprechen. Habe ich noch einen Job übermorgen? Und dann ist auch noch Krieg und überhaupt und Finanzkrise. Merkt ihr diesen Widerspruch? Der Apostel Paulus, der beschreibt es sehr ausführlich, diesen Kampf. Ich möchte nur euch kurz vorlesen, ich habe es nicht dabei. Lehnt euch zurück, ich lese es euch vor. Im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 14. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an der Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Das bedeutet, der, der handelt, bin nicht ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meinem eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle ich nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner inneren Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu einem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglücklicher Mensch! Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch! Und dafür danke ich Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also wenn es euch auch so gut geht wie mir, dass ihr ständig in diesem Kampf seid, dann seid ihr in bester Gesellschaft, weil das ist ganz natürlich. Und die Antwort heißt aber Jesus. Und wenn ihr mich fragt, hat es irgendwann ein Ende? Nein. Diesen Kampf tragen wir aus, bis wir irgendwann mal in der Herrlichkeit sind. Dann hat es ein Ende. Und das ist der geistliche Kampf, in dem wir stehen. Und unser Feind, ich habe mal so eine Zielscheibe mitgebracht. Was glaubt ihr, unser Feind, wo hat er es drauf abgesehen? Wenn ich da jetzt so eine Zielscheibe drauflegen müsste, wo zielt der Feind hin? Auf den Geist braucht er nicht zielen. Diese Sache ist entschieden. Der Feind ist besiegt. Der kann sich mit Jesus nicht anlegen, mit dem, was in uns wohnt. Das ist vorbei, das ist Geschichte. In seinem Sieg am Kreuz ist klar, wer der Herr im Ring ist. Aber der Feind, der zielt auf unsere Seele, auf unseren Willen. Er versucht, uns in unserer Persönlichkeit zu treffen, unsere Gedanken zu beeinflussen. Ja, sein Lieblings Betätigungsfeld ist unser Stolz. Stolz, unser Stolz, der zerstört Beziehungen, Stolz zerstört Gemeinden. Er versucht uns abzulenken von dem, was in uns ist, von dem Geist Gottes, der in uns ist, versucht uns zu beeinflussen. Und ich habe ein Bild mitgebracht, da möchte ich euch das noch ein bisschen praktisch werden lassen. Ein sensationelles Bild. Mal gucken, ob ihr das erkennt. Na? Ich glaube, ich habe es schon gehört. Ein Heißluftballon. Ist jemand von euch schon mal mit einem Heißluftballon gefahren? Ich habe das gemacht vor knapp 15 Jahren, das weiß ich ziemlich genau. Da war ich nämlich 10 Jahre mit meiner Frau verheiratet und ich wollte irgendwas Besonderes machen zu diesem Jubiläum. Und ich habe also so einen Gutschein besorgt für einen Heißluftballon. Und ich kann mich sehr gut erinnern, als dieser Tag gekommen ist, dann sind wir so zu diesem Treffpunkt gegangen, das war in der Günter-Glotz-Anlage. Und schon, wenn wir einen Parkplatz gesucht haben, habe ich geguckt, ob ich den Heißluftballon sehen kann. Das ist ja ein Riesenteil, das sieht man ja schon von Weitem. Das ist ja riesengroß. Und wir sind auf den Parkplatz gefahren und da war weit und breit nichts zu sehen. Dann sind wir in die Günter-Glotz-Anlage gegangen und haben geguckt, wo der Ballon zu sehen ist. Da war nirgends ein Ballon zu sehen. Und wir haben nochmal geguckt auf unseren Ticket, ist es der richtige Tag, ist es die richtige Uhrzeit. Ja. Und dann irgendwann haben wir gesehen, ach guck mal da steht so ein Jeep mitten auf der Wiese und auf dem Anhänger ist der Korb. Da muss es sein. Und wir haben irgendwie gedacht, wir kommen dahin und der Heißluftballon, der ist da aufgeblasen und wir steigen ein und los geht's. Das ist ganz anders gelaufen, sondern erstens haben wir mal festgestellt, wir sind nicht allein, sondern da sind noch 12 andere. Das war nämlich ein Riesenkorb. Und mit lauter so Kammern, und man ist dann immer in einer Kammer so zu zweit gewesen. Und das Erste, was der gemacht hat, der Typ, von der Pilot, der hat gesagt, so Leute, alle anpacken. Und dann haben wir diesen Ballon ausgerollt und jeder hat dann wir haben uns da verteilt, jeder hat so das in die Hand genommen. Dann hat er den Korb so auf die Seite gelegt und dann, wir haben das so die Öffnung aufgemacht und dann hat er die Luft, also diese warme Luft, in den Ballon reingeblasen. Wir waren also da mit beteiligt und mit dabei. Und er hat uns gesagt, Achtung, wenn der Ballon sich hebt, dann muss das ganz schnell gehen. Und wir haben das auch einmal geübt, in den Ballon einzusteigen. Ja, dass klar ist, wann da, in welcher Reihenfolge. Da haben wir so ein, zwei Probeläufe gemacht. Ja, da muss man dann so reinklettern und das muss ganz schnell gehen. Weil wenn der Ballon erstmal steht, dann gibt es da kein Halten mehr. Dann heißt es einsteigen, Leine los und ab geht die Fahrt. Ich habe euch da mal Bilder mitgebracht, das war jetzt nicht von uns, aber die findet man im Netz. So sah das aus, da lag der Korb und man sieht da so ein bisschen da die Düsen und dann wird da die Luft reingeblasen, immer mehr und irgendwann erhebt sich das da. Riesen Propeller haben dann diese Luft da reingeblasen. Sensationell, war ein riesiges Erlebnis. Und mir ist dieser Ballon, der ist mir in der Vorbereitung da ist mir dieses Bild so in den Sinn gekommen. Dieser Ballon, das war, wo der da so, ihr müsst euch vorstellen, der lag da so, luftleer. So wie unser geistliches Leben leer ist. Tot. Und es muss erneuert werden mit Gottes Geist. Das ist ein schönes Bild. Yes. Aber warum kommen wir manchmal nicht vorwärts in unserem Leben? Ich kann euch sagen, warum. Weil da gibt's manchmal in unserem Leben noch diese Leine. Und von der Leine schreibt der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, und ob es vollkommen ist. Erneuerung heißt also, dass wir uns lösen von den Maßstäben dieser Welt. Für was steht denn Welt? Welt steht für all das, was sich nicht Gott unterordnet. Weißt du, wenn du wiedergeboren bist, dann kannst du nicht so mit einem Fuß noch mit der Welt liebäugeln. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht sonntags hier Gott anbeten und Montag die Spielregeln dieser Welt mitspielen. Das funktioniert nicht. Es ist wichtig, dass wir hier klare Sache machen. Das ist das, was der Apostel Paulus sagt. Löst dich von den Maßstäben dieser Welt. Und vielleicht ist das ja der Punkt, warum dein Leben stagniert, warum es nicht vorwärts geht, weil du dich einfach nicht lösen kannst, weil du immer noch mit einem Bein in dieser Welt bist. Wir leben in der Welt, aber wir sind nicht voll von der Welt. Und auch das hängt mit unserer Entscheidung zusammen. Die Leine loszulassen ist ein Akt unserer Entscheidung. Das kann uns niemand abnehmen. Gott will, dass wir unser ganzes Leben auf ihn ausrichten. Und da darf es keinen Winkel geben, wo du noch für dich behältst, wo du noch so nach deinem eigenen Spiel spielst. Was auch schön ist an diesem Bild, Ihr kennt früher die alten Ballons, die haben dann diese Sandsäcke gehabt. Und wenn man Auftrieb gebraucht hat, dann hat man Ballast abgeworfen. Weißt du, manchmal bedeutet Erneuerung, Ballast abzuwerfen. Und weißt du, was ein Ballast ist? Ich bleibe im Römerbrief. Römer 8, Vers 13. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Einer der größten Feinde von Erneuerungen oder von Erneuerung ist die Gewohnheit. Und wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Aber in der Nachfolge Jesu ist es wichtig, dass wir alte Gewohnheiten ablegen. Und es ist erstaunlich, unsere Gewohnheiten zu beobachten. Ich hätte Spaß dran, heute hier ein Foto zu machen und dann dieses Foto die nächsten 6 Wochen zu vergleichen. Ich bin mir sicher, jede Wette, das sind Leute heute Abend hier, die sind ja reingekommen, oh, das sind ja Stühle. Wo setze ich mich hin? Und die haben ihren Platz gesucht und da sitzen sie die nächsten 10 Jahre. Das ist so. Hey, ich gehe 35 Jahre in eine Church, in eine Gemeinde. Ich weiß, wie das läuft. Ja? Aber manchmal ist es wichtig, hier einfach mal Mut zu haben, Neues auszuprobieren und alte Gewohnheiten loszulassen. Hey, was ist los mit dir? Sonntags nach dem Gottesdienst, du bist immer gleich weg. Was ist los? Ja, 20.15 Uhr. Tatort. Hey, das gucke ich 20 Jahre. Sonntagabend, 20.15 Uhr, Tatortzeit. Hey, wie armselig, oder? Hey, ich kann dir raten, geh mal nach dem Gottesdienst mit uns irgendwo in die Galerie. Hab Gemeinschaft. Du wirst entdecken, da ist Power, ja? In unserem Leben schleichen sich schlechte Gewohnheiten ein. Und es ist ab und zu gut, sich einfach da mal auch zu überprüfen. Warum mache ich das, was ich tue? Warum gehe ich in den Gottesdienst? Gehe ich in den Gottesdienst, weil ich Lust am Herrn habe? Oder ist es schon auch so eine Gewohnheit? Ja, meine Morgenandacht, Gemeinschaft mit Gott, ist es was, weil es halt Routine ist? Ja, Kaffee kochen, Bibel lesen, anziehen, Zähne putzen oder umgekehrt. Ist es so ein Ritual, ist es so eine Gewohnheit? Oder sehnst du dich danach, mit Gott Gemeinschaft zu haben? Wir sollen alte Gewohnheiten töten. Gewohnheiten, die uns abbringen von Gott. Gewohnheiten, die uns stören in der Beziehung zu Gott. Gewohnheiten, die Ballast sind in unserem Leben. Und das könnte man ein eigenes Thema draus machen. Gemeinden gehen ein aus Gewohnheit. Weil sie einfach stecken geblieben sind. Das haben wir immer so gemacht. Und auch wir als Church müssen immer wieder schauen, was tun wir, warum tun wir es. Und da darf nichts Gewohnheit werden. Okay, und ein letzter Punkt. Ein großer Ballast in unserem Leben ist immer wieder die Sünde. Das ist das, was ich beschrieben habe. Das ist eben das, was uns trennt von Gott. Das sind die Dinge, die immer wieder passieren. Ja, wo wir nicht wollen und trotzdem es tun. Und wie kann ich diesen Ballast loswerden? Wie kann ich Sünde loswerden? Und der Schlüssel heißt Buße. Buße und Umkehr sind die Dusche für unsere Seele und für unser Gewissen. Und in den Sprüchen heißt es: Was ich jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Sünde beginnt immer in unseren Gedanken. Da wird es ausgelöst. In unseren Gedanken, da entsteht Neid, da entsteht Zwietracht, entsteht Hass. Diese Emotion treibt uns dann in Handlungen. Schlecht reden, lügen, stehlen, Mobbing. Wir müssen lernen, unsere Gedanken, unsere Seele dem Geist unterzuordnen. Das geht nicht von heute auf morgen, glaub mir. Aber Gott möchte uns helfen. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und es ist wichtig, dass wir unsere Seele nähren mit dem Wort Gottes. Und was ist die Triebkraft, die uns erneuert? Das ist dieser Motor, das ist diese Düse, das ist das, wo unser Leben anfeuert. Erneuerung geschieht nicht durch uns selbst. Wir können nicht selbst uns erneuern, sondern das geschieht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist treibt uns zur Umkehr, der Heilige Geist erneuert uns. Der Heilige Geist will unsere Persönlichkeit erneuern. Der Heilige Geist will uns zurüsten zu seinem Werk. Er will uns verändern, er will uns reifen lassen zu einer Persönlichkeit. Zu einer Persönlichkeit, die Frucht bringt. Das will der Heilige Geist in uns bewirken. Ich will das in dem Bereich Dienst in der Gemeinde praktisch werden lassen. Mir ist hängen geblieben dieses Geräusch, wenn der Pilot so diese Düse betätigt hat, so dieses über unser Haus ist mal ein Ballon geflogen, ganz nah, man konnte die Leute da drin sehen und dann habe ich von meiner Terrasse aus dieses Geräusch gehört. Der Heilige Geist will dich dahin führen, dass du dich mutig einbringst in der Church, ohne dich zu produzieren oder in den Vordergrund zu spielen. Dass du deine Kreativität selbstlos zur Verfügung stellst. Und dass du dir zum Beispiel mit Bezug auf die Qualitäten deiner Kreativität Korrekturen gefallen lässt. Und nicht eingeschnappt bist, wenn du korrigiert wirst. Sondern darin eine Möglichkeit siehst, weiter voranzukommen. Danke, Heiliger Geist, dass du das tun willst. Der Heilige Geist will dich ausgeglichen machen, indem er Klarheit über deine Begabungen schenkt, ohne dass du überheblich oder stolz wirst. Und dass du die Gaben anderer dankbar anerkennen kannst, ohne in Minderwertigkeitsgefühlen zu versinken. Heiliger Geist, mach du es in mir. Der Heilige Geist möchte dich ausgeglichen machen in Bezug auf deine Fähigkeiten und Grenzen. Es ist nicht gut, wenn sich jemand vorrangig seiner Fähigkeiten oder Stärken bewusst ist. Das ist nämlich Gefahr der Überheblichkeit, des Stolzes. Genauso schlecht ist es aber, wenn sich jemand nur seiner Grenzen und Schwächen bewusst ist. Da besteht die Gefahr der Minderwertigkeitsgefühle, oder? Der Trägheit. Heiliger Geist, verändere mich. Der Heilige Geist will dir Ruhe, Gelassenheit schenken, die auf seinem Wirken und nicht auf deinem Können beruht. Er will zugleich eine Sensibilität in dir wirken, die bereit und fähig macht, auf andere einzugehen und auf andere zu hören. Heiliger Geist, macht es in mir. Der Heilige Geist möchte uns so verändern, dass wir nicht sagen, auf mich kommt es sowieso nicht an. Es ist doch egal, ob ich mich arbeite oder nicht. Wen interessiert es hier? Gleichzeitig will er auch bewirken, dass kein Christ von sich denkt, ich bin der Wichtigste hier. Ohne mich läuft hier gar nichts. Von mir hängt hier alles ab. Der Heilige Geist möchte, dass wir uns ernst nehmen und uns bewusst machen, dass Gott durch uns reden und handeln möchte. Zugleich möchte er auch, dass wir offen sind, wenn Gott andere gebraucht und durch andere redet, dass wir dann selbstkritisch genug sind, uns selbst zu hinterfragen und uns prüfen zu lassen. Ist es gut, wenn der Heilige Geist uns verändert? Macht es Sinn, uns vom Heiligen Geist erneuern zu lassen? Ich will das nochmal zusammenfassen. Erneuerung ist wichtig für unseren Geist, nämlich in der Beziehung mit Jesus. Überprüf deine Beziehung zu Jesus und ändere deinen Beziehungsstatus. Und ständige Erneuerung ist wichtig für unsere Seele. Und wichtig dabei ist, dass wir es nicht selber machen können, sondern es geschieht durch den Geist Gottes. Im 2. Korintherbrief lesen wir, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und es beginnt mit deiner Entscheidung. du hast es in der Hand. So wie der Psalmbeter gebetet hat, im Psalm 51, Vers 12. Gott, schaffe du in mir ein reines Herz. Gib du mir einen beständigen Geist. Amen. Amen.